Der Ausgangspunkt Ihrer Mose-Betrachtung liegt ja im Hebräer 11, so las ich das wenigstens in Ihrem kirchlichen Notizenzettel. Und dieses Kapitel, das uns vieles über den Glauben lehren will, da möchte ich drauf einsteigen, etwas herausgreifen. Und zwar einmal zu dem Thema, ist Glaube eigentlich nachahmbar? Ist Glaube nachmachbar? Unser menschliches Lernen beruht ja ganz stark auf der Nachahmung. Denken Sie nur an ein Kind, wie es sprechen lernt. Es ahmt einfach Laute nach. Ein Kind, mit dem niemand spricht, da können die Sprechwerkzeuge und alles total in Ordnung sein, aber es lernt es nicht. Nur unser Leben mit Jesus, nun, also beginnt ja auch mit Glauben. Und wir sollen es im Glauben weiterführen. Schließlich ist Glaube das, was Gott wohlgefällt. Wenn Sie da im Hebräer 11, Vers 6 lesen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wie ist das eigentlich ohne Glauben sein? Erlauben Sie mir noch einen kleinen Schlenker von den Glaubensgestalten im Hebräer 11 ins Neue Testament hinein. Da finden wir eine gute Darstellung, wie das ist ohne Glauben. Und zwar in dieser ganz bekannten Sturmstillungsgeschichte. Im Lukas 8, Vers 23, 24 lesen wir, während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See. Und das Schiff füllte sich, und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Hier nennen die Jünger Jesus zweimal Meister, Meister. Das heißt doch, du bist der Herr über alles, du bist der wirkliche Könner. Und womit verbinden sie dann diese Aussage? Meister, Herr über alles, wir kommen um. Wir sehen von den Worten zu der Erkenntnis und zur wirklichen Aneignung in der Praxis des Lebens, das ist ein Stück Weg. Natürlich kamen sie nicht um. Das heißt ja, Jesus aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers. Und die Wellen legten sich und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Die Jünger mussten es lernen. Entweder ist er der Herr, wie sie ihn benennen, und sie kommen nicht um. Oder er ist nicht der Meister, dann kommen sie natürlich um. Glaube gleich Meister und Furcht gleich wir kommen um, kann auf die Dauer so nicht zusammenstehen. In welcher Lage stehen wir? Formen unsere Lippen noch die ganz richtigen Worte beim Gebet, beim Gespräch? Und schreien wir gleichzeitig, Herr, ich komm um, diese meine Lage wächst mir über den Kopf, ich bin überhaupt nicht mehr fähig, das durchzustehen? Nun, das Letztere ist oft eine richtige und gute Erkenntnis. Die Lage wächst uns oft über den Kopf. Wir sind oftmals nicht mehr fähig, etwas durchzustehen. Ich schaffe das nicht aus meiner eigenen Kraft. Das ist ein wahres Bekenntnis und es tut uns gut, das auszusprechen. Wir geben so etwas manchmal nicht besonders gerne zu. Jeder möchte so eine schöne weiße Glaubensweste haben. Seht mich an, ich schaff das. Schließlich bin ich gläubig. Nun, wir wissen, dass es im Alltag oft ganz anders geht. In solche Haltung hinein kommt der Augenblick, wo die Wellen zu hoch gehen. Und da offenbart sich dann der erste Unglaube. Herr, ich komm um. Wird Jesus dann für uns ein Wunder tun? Ich weiß es nicht. Es ist viel mehr, wenn wir ohne große Zeichen und Wunder Jesus vertrauen und vielleicht so mit Psalm 93 sprechen. Die Wasserwogen im Meer sind groß. und brausen mächtig. Der Herr in der Höhe ist noch größer. Der Glaube ist nicht zuerst eine Angelegenheit von Worten und Gedanken, sondern wirklich, er geht hinein in unser praktisches Leben, ins Tun. So, wir stellten uns die Frage, ist Glaube nachahmbar? Das möchte ich gerne an so Gestalten aus Hebräer 11 kurz an uns vorbeiziehen lassen. Die Antwort kann ich schon vorweggeben, nein. Er ist nicht nachahmbar. Jeder echte Glaube ist original, nicht kopierbar. Vielleicht schlagen Sie gerne Hebräer 11 mit auf. Der erste Glaubende, der hier aufgezählt wird, ist Abel in Vers 4. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Vielleicht nur mal so viel. Und die Geschichte Abels kennen Sie, der erschlagen wurde von seinem Bruder. Abel brachte Gott das Lamm zum Opfer, ob er auch der Erste war, der an das Blut des Lammes zur Versöhnung glaubte. Doch gerade dieser Glaube, diese Glaubenstat, dieses Vertrauen wurde der Anlass, dass sein Bruder Kain ihn ermordete. Was für ein Resümee könnte man daraus ziehen? Glauben zu halten und im Glauben Schritte zu tun, echte Taten zu tun oder das, was Gott wohlgefällig ist, zu tun, das bedeutet, den Tod zu erleiden. Das könnte man aus seinem Leben herauslesen. In Vers 5 wird uns der nächste Zeuge vorgestellt, Henoch. Wir wissen sonst nicht viel vom Umfeld dieser Leute, aber er konnte doch ein Vorbild im Glauben haben an Abel. Abel war um seines Glaubens willen getötet worden. Sollte er, Henoch, dann diesen Glaubensweg einschlagen, mit solchen Aussichten? Henoch tat es. Ich weiß es ja nicht, aber vielleicht war er sehr erstaunt, dass man ihn nicht um seines Glaubens willen tätlich angriff. Nun, Henoch starb noch nicht einmal. Henoch wurde entrückt. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, lesen wir, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Dann geht es weiter. In Vers 7 begegnen wir Noah, der Dritte. Noah hatte mindestens zwei Beispiele des Glaubens, Abel und Henoch. Er entschloss sich zu einem Leben des Vertrauens, mitten in einer völlig gottlosen Umgebung. Vielleicht sagte er sich, ich will vertrauen. Vielleicht muss ich dafür sterben wie Abel. Vielleicht werde ich entrückt wie Henoch. Nun, es geschah beides nicht. Er wurde weder getötet, noch wurde er entrückt. Es kam die Flut und Noah wurde in der Arche durch die Flut hindurch gerettet. Er erlebte das Gericht, den Untergang der damaligen Welt und überlebte doch an dem Ort, den Gott ihm bestimmt hatte, in der Arche. So war jeder dieser drei eigentlich wie ein Pionier. Sie erfuhren Ermutigung voneinander, aber keiner konnte den anderen einfach nachmachen. Jeder erlebte auch seine ganz persönliche Führung. Jeder machte seine ganz persönliche Glaubenserfahrung. Wir wollen noch einen Schritt weitergehen. In Vers 9, da begegnet uns Abraham. Von ihm wird da gesagt, im 9. Vers, also es fängt schon vorher an, im 8. Vers, aber im 9. Vers finden Sie dieses Stichwort: Abraham wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob und mit den Miterben derselben Verheißung. Es ist sehr anzunehmen, dass seine drei Vorgänger im Glauben in Häusern lebten. Doch jetzt kommt eine Generation, deren Glauben sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie in Zelten lebten. Ringsherum die Heiden lebten in ihren Städten und Dörfern, in ihren Häusern. Aber die Glaubenden hatten keine feste Stadt, keine Bleibe. Sie wohnten in Zelten und wanderten umher. Also, wer ein Mensch des Glaubens ist, der lebt in Zelten. So die Generation Abrahams. Das kostete Abraham etwas, denn er kam aus einer hochkultivierten Stadt. Das ist ja heute wieder ausgegraben, erforscht, kann man viel drüber lesen. Das Leben des Glaubens kostet immer etwas. Es ist wirklich der Weg des Kreuzes. Das Kreuz ist eine sehr reale Erfahrung im Leben des Glaubenden. Abraham machte diese Erfahrung in immer größerem Ausmaß. Durch den Glauben hatte er den Sohn Isaak erhalten. Vers 17 lesen wir, was uns in 1. Mose 22 ja geschildert wird. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak. Es war nicht der böse Sohn Ismael, den er hier bringen sollte, sondern Isaak, der Sohn der Verheißung. Das Kreuz erbittet und nimmt sich auch die guten Dinge, ja sogar die Gabe, die Gott selbst uns doch gegeben hat. Wenn wir Gottes Gabe vom Kreuz zurückhalten, wenn wir sie für uns nutzen, gebrauchen, verbrauchen, dann geraten wir in Härte, in Verklemmung, in Stress. Es ist ein Grundsatz im Leben des Glaubenden: Alles muss auch zurück an den lebendigen Gott, wie ein Opfer. Aber wir können ganz getrost sein. Gottes Gabe kann nicht sterben. Sie kommt immer zurück in einer Art Auferstehung. Diese Generation des Abraham, Isaak, Jakob, sie lebten in Zelten und waren wirklich gekennzeichnet dadurch, dass ihr Leben, ich würde sagen, so vorübergehend war, dass sie sich nicht festsetzten mit großen, festen Erbgütern, dass dieses hier etwas Vorläufiges ist. Der Glaube sieht über diese Zeit hinaus. Aber nach ihnen wird nun Josef erwähnt, im 22. Vers. Er wird uns einen Augenblick seiner Sterbestunde vor Augen, Auszug der Israeliten, und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen solle. Und die Israeliten haben es ja auch so gemacht. Wir sagten uns, Glaube und das Leben in Zelten gehörte bei diesen Stammvätern zusammen. Doch nun wird Josef da herausgenommen. Zeit, erzählt, ja, das war seine Kindheit, seine Jugenderfahrung. Aber dann verläuft eben dieser Weg total anders, neu. Haus des Potiphar, Gefängnis, Palast. Und das alles auch noch im heidnischen Ägypten. Das alles auch noch im Dienst eines heidnischen Oberherrn. Und noch verheiratet mit der Tochter eines heidnischen Priesters. Und doch, Josef ein Mann des Glaubens. Und er geht den Weg des Glaubens in großer Eindeutigkeit. Seine Glaubenserfahrungen, seine Glaubensschritte waren nirgendwo bei den Vorvätern vorgezeichnet. Es war wieder etwas ganz Neues. Und dann kommt eben Mose. Dieser Ausgangspunkt für ihr Mosestudium. Wir sind beim Palast stehen geblieben und sehen Mose, der in dem Palast erzogen wurde. Die Reichtümer standen ihm offen. Hatte nicht sein Vorbild Josef dem Staat Ägypten gedient? Und Josef war ein Glaubender unter Pharao in dieser heidnischen Umgebung, von Gott bestätigt. Wie gut, dass Mose nicht so festgelegt war. Er sagte, so muss es gehen. So war es bei Josef, so bei mir. Und so muss nur noch Gott mit mir handeln. Haben wir manchmal solche festgelegten eigenen Ideen, wie Gott handeln muss? Oder schreiben wir es sogar so vor? Das Leben des Glaubens ist aber nicht das, was ich mir selber oder was andere sich für mich ausdenken. Da mal ein Wort an Eltern. Eltern denken sich auch oft etwas aus für ihre Kinder. Wie sie laufen sollen, was aus ihnen werden soll und wie auch ihr Glaubensweg aussieht und. Das kann ganz gefährlich sein. Wissen Sie so genau, dass Ihr Schema Gottes Weg ist? Ihr Kind ist eine andere Persönlichkeit als Sie. Und wenn Sie das auch immer werden wollten und wenn Sie das auch immer selber gerne so gehabt hätten, das ist ja oft so ein Mechanismus, nicht? Dass man dann versucht, die Kinder da hineinzuschieben und sie sind doch ganz andere Persönlichkeiten. Das Leben des Glaubens ist immer auch etwas Unerwartetes. Und immer etwas Besseres, als wir es uns ausdenken könnten. Es ist wirklich das Begeisternde im Leben des Glaubens, dass wir immer neue Erfahrungen im Glauben machen. Und so war es ein Glaubensschritt des Mose, dass er Palast, Ansehen, Reichtümer Ägyptens aufgab, um eben Gott zu dienen. Ihnen ist ja sicher dieser Vers vertraut, dass er viel lieber das andere wollte und durch den Glauben da sich wegbewegte aus diesem großartigen Leben. Für uns heute ausgedrückt, wenn er hier so sagt, er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden oder die Schmach Christi tragen, heißt es doch, zu leiden für Jesus ist etwas Größeres, als was die Welt geben kann. Selbst das ist noch größer, als was uns eine Welt bietet. Denken wir mal zurück. Isaak wurde dem Abraham zurückgegeben. Mose aber wurde im Blick auf die weltlichen Reichtümer, die er an Gott zurückgab, nichts zurückerstattet. Sie haben es vielleicht in 2. Mose Kapitel 3, Vers 1 gelesen, dass Mose, oder wissen es sowieso, dass Mose 40 Jahre lang die Schafe seines Schwiegervaters Jethro hütete. Jakob hütete nur 20 Jahre die Schafe des Schwiegervaters Laban und erwarb sich dabei gleichzeitig eine riesengroße Herde. Mose hatte kein Schaf für sich genommen. Als Mose das Volk aus Ägypten herführte, hat er keine Schätze mitgenommen. Beim Bau der Stiftshütte musste er das Volk auffordern, ihre Schätze herzugeben. Er selbst konnte nichts beisteuern. Da kann man zum Beispiel mal an David denken, wie der alles beigesteuert hat zum Bau des Tempels. Wie er alles da schön gelagert hat, damit sein Sohn aus dem Vollen schöpfen kann und das machen kann. Und am Ende seines Lebens kann Mose zum Volk sagen, dass er nichts von ihnen genommen hat. Was Mose Gott da zurückgegeben hatte, das blieb bei Gott. Aber wir sprachen vorhin davon, dass doch eine Art Auferstehung es für die Dinge gibt, die wir Gott geben. Wir können Gott im Grunde gar nicht beschenken. Wir bekommen immer so unwahrscheinlich viel zurück. Weltliche Güter hat Gott Mose versagt. Aber er wurde wirklich mit geistlichen Besitztümern ausgestattet. Mose öffnete den Weg durchs Rote Meer. Sein Gebet war mit Ausschlag gebend beim Sieg über die Amalekiter. Sein Hirtenstab schlug den Felsen und es war Wasser des Lebens für das ganze Volk. Mit ihm sprach der lebendige Gott, wie jemand mit seinem Freund spricht. Das nur so ein paar Stichworte aus diesen geistlichen Gütern, die Mose in seinem Leben hatte. Lassen Sie uns noch einen Schritt dann weitergehen in unserem Hebräer 11 und verfolgen Sie mal etwas mit, vielleicht eine kühne Vorstellung. Stellen Sie sich mal vor, dieser Brief würde im Himmel vorgelesen. Alle atmen mal erst sehr auf. Das Negative, was es ja nun auch so zu sagen gäbe, von den einzelnen Leuten, das kommt da nicht mehr auf. Das wird hier nicht mehr genannt. Und wir wissen Wege von Abraham. Wir wissen Wege von Isaak, von Jakob, von Mose. Dass auch sie Wachsende, Lernende im Glauben waren. Dass es auch dadurch manche großen Fehler ging und manches abseits. Aber das ist schon mal erst ein großes Aufatmen. Das kommt nicht mehr zur Sprache. Was einfach durch die Vergebung des lebendigen Gottes zugedeckt ist, das bleibt in alle Ewigkeit zugedeckt. Da rührt kein Vater im Himmel mehr dran. Gehen wir noch ein Stück weiter in dieser Utopie. Unter den Himmlischen ist natürlich auch Josua. Er wartet geduldig. Aha, jetzt ist Mose dran. Und nun muss ja wohl ich kommen. Dann heißt es in dem Brief, Vers 30, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Ach, wie schade, denkt Josua. Ich bin gar nicht mehr erwähnt. Es sieht so aus, als ob man jetzt einfach nicht mehr so von den Einzelnen spricht. Jetzt kommt halt noch so, was passiert ist. Na ja, gut. Aber dann geht's weiter. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht um. Wie bitte? Rahab? Wenn Josua nicht im Himmel gewesen wäre, dann hätte er sich jetzt ärgern müssen. Rahab wird erwähnt und er fällt unter den Tisch. Dabei haben wir immerhin ein ganzes Buch, ein Kapitel. Und was war Josua für ein Mann Gottes? Aber das kennen wir doch. Da hast du dich eingesetzt. Da bist du in Treue dem Herrn gefolgt. Da hast du auch das getan, was vielleicht sogar niemand gern tat. Und du hast es getan, um Jesu willen. Muss ja gemacht werden. Und was wird auch alles so in Gemeinden und was braucht man da alles und wo arbeiten alle Leute mit? Allen wird gedankt. Dir nicht. Das sind Gefühle, was? Da kann man sich ganz schön ausrasten. Da kann man sich ärgern. Bis dahin, dass wirklich Christen sagen, die haben mich auch zum letzten Mal gesehen. Wird überhaupt nicht geschätzt. Wird überhaupt nicht anerkannt. Das ist schon erstaunlich. Hier ist Josua nicht extra erwähnt. Das kann Gott dem Josua zumuten, dass er nicht erwähnt wird. Vielleicht ist er schon so gut, dass für ihn gilt. Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre. Psalm 115, Vers 1. Aber wir wissen, da gehört schon etwas dazu, wenn man so handelt. Das Kreuz, die Nachfolge, der Glaube meint nicht wunderbare Gefühle, sondern er meint, dass wir fähig werden, die Wunden, die uns geschlagen wurden und werden, anzunehmen und so mit dem Psalm 73 zu beten: Dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Es ist für den Briefschreiber, nachdem er auch die Rahab erwähnt hat, es ist ja auch immer wieder ganz großartig, dass uns hier in diesem Glaubenskapitel mit der Rahab ja auch eine Frau begegnet, die hat nun überhaupt gar keine Glaubensvorbilder gehabt. Die konnte sich weder an Abel noch an Henoch noch an Abraham oder irgendetwas halten. Aber Gott hat erstaunliche Wege. Und wenn man das Josua-Buch liest, dann spürt man, sie alle hatten das verfolgt, diese Völker ringsum, was mit Israel dort geschah. Hatten das verfolgt und man erzählte sich die Geschichten vom Durchzug durch das Rote Meer. Sie hatten alle das gleiche Wissen. Sie hatten alle das gleiche Erschrecken vor dem lebendigen Gott oder vor diesem Gott dieses Wüstenhaufens da. Aber eine verband es damit, dass sie sich mit hineinnehmen ließ, möchte man sagen, und drauf einließ, möchte man sagen, dass dieser Gott wohl der Lebendige ist. Darum nahm sie die Kundschaft da auf und sie erfuhr ja da auch die Rettung. Aber dann fährt der Hebräerbrief fort, hier im 11. Kapitel. Und der Briefschreiber hat keine Zeit mehr, über alle Richter, über Samuel und David, über die Propheten zu schreiben. Er bringt aber zum Ausdruck, dass die erwähnten Namen und die ungenannten Personen alle sehr wichtig sind. Und er hat auch so ein gleiches Merkmal bei ihnen. Ihr Glaube hat sich vor allem darin ausgezeichnet, dass sie bereit waren, auch dafür zu leiden. Dass sie bereit waren, auch dafür Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. In Vers 35 erfahren wir, dass sie nicht um Befreiung gebetet haben, da sie einfach eine bessere Antwort erwarteten, die Auferstehung. Kann man hier eigentlich auch Licht machen? Nee, mal gucken, ob ich es so kriege. Vers 35, ich habe auch noch eine Brille da, da geht es meistens besser. Zum Lesen. Da steht, Frauen haben ihre Toten auferstehen wiederbekommen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Und nun noch zum Abschluss, und da gehört einfach dann Hebräer 12, die ersten beiden Verse dazu, im Blick, was uns Hebräer 11 über den Glauben sagen wollte. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, diese Wolke von Glaubensmenschen, von Glaubenszeugen ist da. Wir entdecken an den einzelnen Personen, was der lebendige Gott an ihnen wirken konnte. Davon können wir lernen. Darum macht man Bibelstudium über solche Glaubenspersonen der Bibel. Das soll uns helfen. Jeder, der glaubt, hat etwas beizusteuern für die, die danach kommen, die um ihn sind. Dennoch, wir sind nicht einfach Nachfolger des Jakob, des Mose, des David. Wir wollen sie nicht imitieren. Es heißt hier, aufsehen auf Jesus. Das ist der Anfänger. Das ist der Vollender des Glaubens. Wir kopieren nicht den Glauben anderer Leute. Wir schauen auf Jesus. Und das ist das Geheimnis. Und geben Jesus, möchte man sagen, wirklich die Vollmacht, dass er mit unserem Leben machen darf, was er will. Dass er unser Leben so führen darf, wie er es will. Und dann werden wir, da wo wir stehen und in unserer Zeit, Zeugen des Glaubens. Und das hat seine Bedeutung. Das ist das Geheimnis des Glaubens, wie es David auch einmal ausdrückt im Psalm 16. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir sind so froh, dass wir auf dich schauen dürfen. Wir sind so froh, dass du den Glauben in uns angefangen hast und dass du der bist, der uns nicht loslässt, dass du der bist, der uns lehrt, dass du der bist, der uns immer wieder in deine Spur führt. Herr, und nun schenke es uns, dass wir lernen aus dem, was andere mit dir erfahren haben, dass wir daraus für unseren Alltag schöpfen und dass wir doch so ganz innerlich frei sind, dir zu sagen, Herr, mach du aus mir, was du willst. Nur mach was aus mir. Nur lass mich dir folgen. Nur lass mich in deiner Spur sein. Herr, treib alles aus, was wir denken, was du mit uns machen müsstest. Nimm alles weg, was wir dir vorschreiben, wie du unser Leben zu führen hättest. Und schenke uns dieses letzte Vertrauen, das dir folgt, wohin immer du gehst. Danke, dass wir das, was wir dir geben, zurückgeben, dass das hundertfältig zurückfließt in unser Leben. Dafür hast du dich verbürgt. Danke, dass unser Leben zur vollen Entfaltung in dir kommt. Amen.